Die Predigt zum heutigen Tag ist überschrieben mit Begeistert der Heilige Geist in deinem Leben. Und wir haben gerade schon den Text aus Apostelgeschichte 2 gehört. Das ist so der Klassikertext, wenn es um Pfingsten geht. Dann ist eigentlich Apostelgeschichte so der Startpunkt. Und der ist wirklich großartig und klasse, weil er zeigt uns die Geburtsstunde der Kirche. Man sagt deswegen auch bei Pfingsten, wir feiern am Pfingsten den Geburtstag der Kirche. Und da spricht eigentlich ganz schön viel dafür, dass wir das machen und auch feiern. Heute habe ich aber ein bisschen was anderes mit euch vor. Und zwar möchte ich euch die Rolle des Heiligen Geistes in eurem Leben, wenn ihr Christen seid, mal erklären und darstellen. Und das hat einen ganz biografischen Grund. Als ich noch jünger war, war nämlich das Thema des Heiligen Geistes so eines, mit dem ich lange Zeit wenig anfangen konnte und eher so ein gesundes Maß oder zu großes Maß an Skepsis hatte. Das war für mich alles so ein bisschen komisch. Das lag ein bisschen daran, dass ich als Jugendlicher und Teenager häufiger mal immer mal wieder eine Gemeinde besucht hatte, mit dem Teenkreis, in der ein besonderer Gottesdienst war, und da liefen so ein paar Sachen, die kamen mir seltsam vor. Das war irgendwie komisch. Die waren sehr unenthusiastisch drauf gewesen und da liefen so ein paar Sachen, die waren mir suspekt. Die habe ich nicht ganz verstanden. Da sind Leute mit Flaggen rumgelaufen, haben die dann rumgewedelt und so. Oder Sachen, die waren mir sehr fremd und die haben eher dazu geführt, dass ich dachte, irgendwie bin ich das nicht. Das ist komisch. Da komme ich irgendwie nicht mehr dran. Und so kam es natürlich dazu, weil ich jemand, wenn er versucht, eine ganze Sache zu machen, wenn es um sowas geht, dann gedacht, ne, will ich gar nichts von wissen, will ich gar nichts von haben, das ist mir alles komisch. Und immer, wenn es um den Heiligen Geist ging, war bei mir der erste Gedanke, oh je, was kommt jetzt? Ist es okay oder auch nicht? Es war eher Skepsis, die da geherrscht hat. Und das hat auch so ein bisschen natürlich seinen Grund in dem, was wir in der Gesellschaft haben. Wenn ich jemandem sagen würde, dass der Heilige Geist mich auf was hingewiesen hat, dann denkt er, sag mal, hörst du Stimmen? Solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen, da sollte ein Fachmann mal drüber gucken. Bist du dir da ganz sicher? Oder andere bringen den Vorwurf und sagen, es gibt unendlich viel Leid, was gebracht wurde durch Menschen, die das Gefühl haben, dass sie innerlich eine Stimme gehört haben, wo Gott zu ihnen spricht. Ich habe das selbst erlebt, dass Menschen, die von sich selbst behaupten, Christen zu sein, zum Beispiel ihre Ehe kaputt gemacht haben, sich scheiden lassen haben von ihrem Partner, weil sie sagten, Gott hat mir gesagt, ich soll eine andere Frau heiraten. Da sitzt man, wow, so drei Kinder zurückgelassen. Also wirklich furchtbarer Schmerz, der da drin steht, wo Leute das, was sie wollen, legitimieren, dadurch, dass sie sagen, Gott hat es mir gesagt. So. Und all das wollen wir ja nicht. Aber gibt es jetzt einen Ort, wo wir über den Heiligen Geist sprechen können, ohne in irgendein Extrem zu fallen und trotzdem wertzuschätzen, was Gott durch seinen Geist in unserem Leben tut? Wie können wir das machen? Wie können wir das tun, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, könnte man sagen? Da möchte ich euch mitnehmen und euch etwas deutlich machen. Und zwar das Erste ist, wenn wir nach dem Heiligen Geist fragen und welche Rolle er in uns hat, müssen wir ja wissen, wer ist der überhaupt? Und da steckt schon der erste wichtige Hinweis. Wer ist der Heilige Geist? Die Frage ist nicht, was ist der Heilige Geist, sondern wer? Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, sprechen wir eben konkret von einer Person und nicht einer Sache. Wir reden von jemandem, nicht von etwas. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen viele Christen mit dem Heiligen Geist eine Schwierigkeit haben. Wir haben gerade eben den Gottesdienst begonnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit einem Vater kann man irgendwie was anfangen. Die meisten von euch hatten vielleicht einen oder wissen zumindest irgendwie, was ein Vater ist. Ja? Vater, Sohn, Söhne, das kann man sich irgendwie noch irgendwie erzählen. Die Beziehung ist irgendwie nachvollziehbar, die können wir verstehen. Aber Heiliger Geist, wie sollen wir diese Beziehung verstehen? Wie sollen wir begreifen, wer das überhaupt sein soll? Deswegen gibt es, einfach weil wir keine Analogie haben, aus der wir das verstehen können, einfach schon einen gewissen Abstand zwischen dem Geist und Vater und Sohn für uns in unserem Verständnis. Die Antwort der Christen seit jeher ist, dass der Heilige Geist Teil der Dreieinigkeit ist. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir glauben an einen Gott, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da steckt viel drin. Das bedeutet nämlich erstens, der Heilige Geist ist eben keine anonyme Kraft. Ich habe Menschen erlebt, die haben versucht, den Heiligen Geist zu umschreiben, sagen, ja, das ist so eine Art göttliche Kraft, die uns umspült, die uns dann irgendwie packen kann und so. Und das klingt irgendwie nett und so. Und der Heilige Geist hat auch was mit Dynamit zu tun, aber irgendwie ist das was Unpersönliches. Das ist irgendwie eine Kraft selbst kann nicht handeln. Eine Kraft selbst kann nicht selbst ermutigen. Die kann man nicht betrüben, die kann nicht erfreut sein, sondern das ist tatsächlich einfach nur ein Ding, ein Etwas. Der Heilige Geist ist damit auch nicht Enthusiasmus. Das darf man auch nicht vertauschen. Manche glauben, der Heilige Geist ist immer nur da, wo völlig Rambazamba ist, wo irgendwie alles durchbricht und quasi Enthusiasmus und fast schon Ekstase da ist. Das ist Heiliger Geist. Aber wenn der Heilige Geist Person ist und nicht eine Kraft oder so etwas, dann heißt es, der Heilige Geist ist auch mehr als Enthusiasmus. Den kann der bringen, ohne Frage. Aber der Heilige Geist ist mehr als das. Wer der Heilige Geist ist, da haben sich Christen vor viel langer Zeit schon sehr viele gute Gedanken gemacht. Und deswegen möchte ich euch mit reinnehmen in ein Glaubensbekenntnis, das Niceno Constantinopolitanum, muss man nicht aussprechen können, ist aber wichtig und cool. 450 etwa wurde das geschrieben und da haben Christen Folgendes zum Heiligen Geist gesagt. Ich habe das hier auf der Seite nochmal auf Ukrainisch an einen Google Translator gebracht. Ich habe die ukrainische Fassung nicht gefunden, von daher ich hoffe, dass es Sinn ergibt. Da sagen diese Christen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Das ist einfach großartig und da steckt quasi so viel drin. Da könnte man jetzt quasi hinter jede Zeile könnte man 10 Bibelstellen und alles mögliche, also wär großartig. Ich muss mich aber so ein bisschen kurz fassen, sonst sitzen wir noch in ein paar Stunden hier. Also vergibt's mir. Zunächst mal, wir glauben an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist tatsächlich ein jemand, an den wir glauben. Das heißt auch schon da wieder Person. Wir glauben nicht an irgendwas, sondern an jemanden. Wir glauben an Gott. Er ist der Herr und er macht lebendig. Das werden wir gleich noch sehen, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Er geht aus dem Vater und Sohn hervor. Das ist eine Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die stehen nicht nebeneinander, sondern sind miteinander verbunden. Und jetzt das Entscheidende, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Was darf angebetet und verherrlicht werden? Grundsätzlich nur Gott, nichts anderes. Das ist der große Unterschied zwischen Gott, der alles geschaffen hat, und uns Menschen oder der ganzen Welt, die geschaffen wurde. Wir dürfen nur anbeten, was wirklich Gott selbst ist. Alles andere wäre das, was die Bibel Götzendienst meint. Ja? Christen, seid ihr her, sagen, der Heilige Geist darf angebetet werden, denn er ist selbst Gott. Er ist nicht weniger, der steht nicht in der Leiter irgendwo unten drunter und man sagt, der spielt keine Rolle, sondern der ist genauso Gott. Und wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen uns freuen. Und er ist der Heilige Geist, der eben spricht durch die Propheten und auch in der Kirche. Der Heilige Geist ist also gleich ewig, gleich ursprünglich, gleich vollkommen, gleich wertvoll und wichtig. Er bekommt die gleiche Ehre von uns. Oder er sollte sie bekommen. Das Reden Gottes ist in der Bibel das Reden des Heiligen Geistes. Und das findet ihr an mehreren Stellen in der Bibel immer wieder. Da sagt es, so hat der Heilige Geist gesagt oder so hat Gott gesagt oder Gott durch seinen Geist gesagt. Das steht auf einer Ebene. Da gibt es keine Rangfolge. Das ist auf einer Ebene. Und dieser Geist kommt nun mit einem konkreten Auftrag zu uns. Also sein Auftrag ist nicht, uns einfach nur zu begeistern, uns zu motivieren, so den Energieschub nach oben zu drehen, sondern der Heilige Geist hat Aufgaben. Der tut etwas Konkretes. Einer der Verse, den will ich euch gerne vorstellen aus Johannes 14, Vers 26. Da heißt es, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein super dichter Vers, da steckt ganz viel drin. Jesus sagt, Gott schickt jemanden zu euch, wenn ich nicht mehr bei euch bin, wird der bei euch sein und der hat eine Rolle. Der wird euch nämlich alles lehren, da geht es um das, was Jesus gesagt hat, und euch an alles erinnern, was er gesagt hat. Der Heilige Geist selbst hat eine hinweisende Funktion. Der ist dann an der richtigen Stelle, wenn er auf Jesus Christus weist. Darum geht es. Der Heilige Geist weist nicht auf sich selbst, sondern immer auf Jesus und das, was er getan hat. Und schließt uns das auf und macht uns das begreifbar. Jetzt könnte man sagen, wie macht er das denn eigentlich? Wie lehrt denn der Heilige Geist mich jetzt heute hier? Wie geht das? Das wäre das Erste. Der Heilige Geist weist mich auf Christus hin und lenkt meinen Blick auf Jesus. Das klingt ziemlich fromm, ist aber tatsächlich ganz konkret und praktisch gemeint. Es gibt Momente, wo dein Leben vielleicht so voll ist, dass du gar nicht mehr weißt, wie du überhaupt noch irgendwie Glauben da unterbringen solltest. Wo du sagst, mein Terminkalender ist voll, ich bin nur im Stress von A nach B, alle Leute wollen was von mir. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich quasi in die Hand nimmt und hinweist und sagt, der Retter ist woanders. Den findest du nicht in deinem Job, nicht in den anderen Beziehungen, sondern den findest du alleine im Kreuz an bei Jesus Christus. Und immer wieder dieser Hinweis zu sagen, schau auf ihn, er ist derjenige, der letztendlich über deinem Leben steht und nicht alles andere, das ist wichtig und das brauchen wir. Und das ist zum Beispiel etwas, was der Geist Gottes tut. Er erinnert uns an Jesu Worte. Vielleicht hast du das selber mal erlebt, dass du was gemacht hattest und auf einmal fällt dir ein, da hat Jesus eigentlich mal was zu gesagt und ich habe das gerade irgendwie ganz schön anders gesehen. Eines zum Beispiel, auf was mich Gott immer wieder hinweist, ist das mit dem Splitter und dem Balken. Ne? Also du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen nicht. Das ist zum Beispiel was, da ruft mich Gott immer wieder hin. Das zweite ist, der Heilige Geist ruft mich zur Umkehr, wenn ich vor Gott weglaufe. Es gibt Zeiten, da ist man auf der Flucht vor Gott. Ein bisschen wie Jona sagt, eigentlich Gott finde ich ja in Ordnung, aber das bitte nicht. Eigentlich will ich gerade Abstand halten. Und der Heilige Geist ist einer, der mich erinnert und sagt, dreh um. Du läufst gerade in eine falsche Richtung. Das ist nur Unruhe, die das bringen kann. Der Heilige Geist macht nicht immer schöne Gefühle. Der kann manchmal auch einen ganz schön niederdrücken und sagen, du verrennst dich gerade ganz massiv. Du läufst vor Gott weg und letztendlich auch vor dir selber dann. Er rüttelt mich auch auf, wenn ich im Schlummerschlaf bin. Das kennt ihr, wenn so irgendwie der Alltag einbricht und hat irgendwie so, alles hat seinen geregelten Gang und man weiß, Gottesdienst ist sowas mit Gott, das ist am Sonntag und der Rest der Woche, der sieht anders aus. Das Wachrütteln, auch das tut der Geist Gottes durch unterschiedliche Weisen. Da gibt es zwei verschiedene, wie er das macht. Das eine ist durch sein Wort, habe ich euch hier mitgebracht, durch sein Wort auf der einen Seite und das andere durch etwas, was ich ein bisschen pathetisch die Lenkung des Herzens gemeint habe. Klingt ein bisschen emotionaler, als es gedacht ist. Möchte ich euch aber kurz erklären. Also, wie lenkt Gott eigentlich durch den Heiligen Geist in unser Leben? Das erste ist, der Heilige Geist ruft mich tiefer in Gottes Wort hinein. Tiefer in Gottes Wort hinein. Ganz viele Christen gibt es leider, die stellen den Geist Gottes auf die eine Seite und auf die andere Seite Gottes Wort und sagen, ja, Gottes Wort, das ist quasi Papier und so, das ist quasi weit weg, aber der Heilige Geist, das ist was, was in mir drin ist. Ich glaube, dass diese Gegenüberstellung völlig falsch ist. Es geht nicht darum, ob ich hauptsächlich in mich reinhöre und den Heiligen Geist höre oder hauptsächlich lese und meinen Kopf füttere, sondern der Geist der Schrift ist derjenige, der Geist ist, der in mir ist. Das sind die Gleichen, da reden die Gleichen, da wirken die Gleichen. Der Geist weist auf das Wort und umgekehrt das Wort weist auf den Geist. Beides gehört zusammen, wir können das nicht auseinanderreißen und wir können uns nicht isolieren. Wir können nicht sagen, ich versuche einfach mal Gottes Wort zur Seite zu legen und versuche einfach nur in mich reinzuhören, das wird nicht funktionieren. Und umgekehrt zu glauben, dass das Papier das ist, was mein Herz verändert, ist auch falsch. Beides braucht es, Geist und das Wort selbst. Deswegen, es gibt dort keinen Konflikt. Das zweite ist, er lenkt auch mein Herz, ganz konkret in mir drin. Ich möchte euch ein Beispiel geben von jemandem anderen, der das erlebt hatte, was mich ziemlich beeindruckt hatte. Da war ich Teenager gewesen in der Kirche, in der ich als Jugendlicher war. Da gab es einen sehr begabten jungen Mann gewesen, der war irgendwie so ein ganz technischer Typ, Mathe super und alles. Und es ging so ein Gang und es war klar, hier Karlsruhe ist um die Ecke, also was studiert man? Ich glaube Maschinenbau war es gewesen oder so, irgendwie was Technisches. Und es war klar, er hat eine Wohnung gesucht, er hat eine gefunden in der WG, er hat sich eingeschrieben, die ganzen Immatrikulationssachen, die ganzen Unterlagen, alles war fix und fertig und es war irgendwie 1-2 Wochen, bevor es losgeht und alles losgehen sollte. Und er steigt aus der Dusche und sagt, Mama, ich kann nicht studieren. Gott hat mir gesagt, ich soll Pastor werden. Und er war völlig baff, weil er gesagt hat, das will ich gar nicht. Ich will Maschinenbau machen. Also ich will Maschinenbau, es ist schon alles fertig. Und Gott hat ihm das gesagt. Und er kam aus der Dusche raus, hat sich exmatrikuliert, alles wieder rückgängig gemacht, ist umgezogen, ist in die Schweiz gegangen, der ist jetzt Pastor, hat glaube ich 4 oder 5 Kinder, ist gerade in der Schweiz auch dort noch tätig. Wer hätte das gedacht? Gottes Geist kann so etwas sagen. Das macht er nicht bei jedem. Aber das kann er tun. Gott kann lenken durch den Geist in unser Leben rein. Aber jetzt könnte man fragen, woher weiß ich jetzt, wenn das mal passiert, wenn ich so einen Drang innerlich habe in irgendeine Richtung, woher weiß ich, dass es Gottes Geist ist? Könnte das nicht einfach nur meine innere Stimme sein? Warum muss das der Geist Gottes sein? Und ich habe euch mal es gibt ein paar Ideen, wie man das klären könnte. Ich habe euch aber mal 2 mitgebracht, wo ich denke, die können schon mal eine gute Hilfe sein für die meisten Fälle. Das erste ist, zieht dich das zu Christus oder nicht? Weist dich das zu Christus oder nicht? Ist das was dich auf den Weg zu Jesus bringt oder nicht? Wenn es das nicht tut, dann kann ich dir schon garantieren, hat das mit dem Heiligen Geist erstmal nichts zu tun, sondern das ist deine eigene innere Stimme, dann sind es deine eigenen Wünsche. Und das zweite ist, das ist keine harte Regel, aber eine Regelmäßigkeit, die ich entdeckt hatte. Meistens sagt der Heilige Geist Dinge, die wir nicht hören wollen. Meistens sagt der Heilige Geist Dinge, die wir erstmal nicht hören wollen. Das heißt gerade nicht die innere Stimme, die sagt, ja, du solltest reich werden oder dir ein Flugzeug kaufen auf Kosten der Gemeinde, sondern irgendwie der Heilige Geist spricht tatsächlich etwas. Ihr lacht jetzt gerade, das gibt es wirklich. Ich wünschte, es wäre erfunden. Also, der Heilige Geist spricht mal eben häufig Dinge, die wir gerade nicht hören wollen. Er weist uns auf die Stellen hin, auf die wir von selbst nicht gucken wollen. Der Geist spricht also nicht das, was ich immer schon will, sondern meistens gerade das, was ich eigentlich eher gerade nicht will. Und jetzt könnte man vielleicht denken, gut, das klingt so, als wäre das ein großartiges Zusatzpaket, dieser Heilige Geist, für spezielle Christen. Oder an die Spieler von euch, das wäre ein guter DLC, also Download-Content. Aber funktioniert Christentum nicht irgendwie auch ohne diesen Heiligen Geist? Könnte man nicht sagen, dass es Leute gibt, die haben so besonders viel davon, aber für mich reicht so die Basisoption, die Standardausführung, irgendwie so das, was man als Economy Class bezeichnen könnte, das reicht für mich doch als Christ aus. Wo brauche ich wirklich diesen Geist so sehr? Muss der wirklich so viel Freiheiten in meinem Leben haben? Und da möchte ich euch mitnehmen ins Alte Testament zum Propheten Hesekiel, der genau über diese Frage, brauchen wir den Heiligen Geist oder ist er so ein Add-on, so ein nützliches Add-on, darüber spricht Hesekiel. Und da lese ich euch jetzt vor aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 37, die Verse 1 bis 3. Hesekiel war ein Prophet gewesen, der lebte in einer schwierigen Zeit. Das Volk Gottes hat sich in weiten Teilen von Gott losgesagt. Und nun kriegt dieser Prophet eine Vision. Hier heißt es, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefüllt war. Das ist die Einleitung einer Vision, also er bekommt eine Vision hier. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Das weißt nur du. Die Vision beschreibt den geistlichen Zustand des Volkes, in dem er gerade ist. Und er sagt, es handelt sich nicht um ein Krankenhaus. Es handelt sich nicht um ein Krankenhaus. Er sagt nicht, mein Volk hat eine Krankheit und die brauchen Hilfe. Die brauchen so ein bisschen Support, die brauchen Medizin. Sondern er sagt, wir sind hier quasi auf einem Leichenfeld. Und da ist nichts mehr da. Da ist alles zerfallen. Das hat noch nicht mal das Aussehen von einem Menschen, sondern das sind wirklich nur noch Knochen. Ein Meer voller Knochen. Da ist kein Leben, soweit das Auge reicht. Eben nicht Krankenhaus. Jede Medizin würde zu spät kommen, wenn man versucht, Knochen wieder zu beleben, oder? Was man auch spritzen mag. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich vermute mal, das funktioniert so gar nicht. Es funktioniert nicht. Wir können Knochen nicht zum Leben bringen. Und ich glaube, dieser Zustand, dieser geistliche Zustand ist nicht nur der von Gottes Volk damals zur Zeit, als Hesekiel geschrieben hat, sondern ich glaube, der steht auch genauso für unser Leben ohne Gott. Wir sind genauso geistlich tot. Das finden wir jetzt zum Beispiel im Epheserbrief, der greift das auf, der sagt, euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Unser Zustand war nicht krank und wir brauchten Jesus als Arzt, sondern wir waren tot und wir brauchten einen, der uns Leben gibt. Das bedeutet, der Geist belebt eigentlich nicht dein Leben, sondern er belebt deine sterblichen Überreste. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Heilige Geist belebt nicht dein Leben, er belebt deine sterblichen Überreste. Es gibt deswegen keinen Glauben an diesen Gott ohne den Heiligen Geist. Das ist völlige Illusion. Denn der Geist ist der, der Leben schafft. In der Vision geht es weiter, dass Gottes Geist nun in dieses Tal reinkommt und auf einmal diese Knochen und Gebeine zusammengesetzt werden, mit Fleisch überzogen werden und da kommt echtes Leben rein in diesen Tod. Einige Verse vorne dran beschreibt er, was das bedeutet für unser eigenes Herz, dieses lebensschaffende Wirken des Geistes. Er sagt nämlich, und ich werde euch, also Gott sagt das, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde euch das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das Problem seit jeher war gewesen, dass Menschen Gottes Gebote nur äußerlich an sich herangetragen bekommen und letztendlich sie nie halten können und nicht mal halten wollen. Und Gott erkennt dieses Problem und sagt, es braucht eine Operation am offenen Herzen bei dir. Da muss sich was Grundlegendes ändern. Das Herz aus Stein, also ein Herz, was hart ist und nicht beweglich ist, muss rausgenommen werden. Da muss eine Herztransplantation stattfinden. Und die macht der Geist Gottes. Das ist tatsächlich das, was dann die Perspektive ändert, sodass ich nicht mehr gezwungen bin, Gottes Gebote zu halten, sondern ich sage, ich erkenne, sie sind gut und ich möchte das. Mein Wunsch, mein Wille, mein Ziel, meine Richtung, in die ich laufe, werden verändert. Und das macht der Heilige Geist. Und darin liegt die Antwort auf die Frage, ob es einen Christen ohne Heiligen Geist geben kann. Es ist völlig undenkbar. Der wäre immer noch Knochen, der wäre nichts, der wäre immer noch tot, der hätte nur höchstens Wissen. Das gibt es, man kann Theologie studieren, ohne zu glauben, das ist kein Problem. Man kann einen Haufen Wissen anhäufen. Aber das Entscheidende, Leben zu bekommen, das geht nur durch den Heiligen Geist. Das gibt es überhaupt nicht anders. Er schafft, was ich selber nicht kann. Und nun zum letzten Punkt. Ich bin vor kurzem mal wieder Bahn gefahren. Eigentlich muss ich so sagen, vor kurzem habe ich mal wieder Bahn fahren müssen. Und es kam so, wie es immer kommt, und zwar immer genau das, was man selber fährt. Das ist völlig schief gegangen, die Hose, das ist ein Stellwerk kaputt gegangen. Dann konnten dann die Mitarbeiter nicht zum Zug, dann konnte der Zug nicht weg. Völliges Chaos. Ich stand dann in Kassel fest, ich wollte eigentlich nach Norddeutschland, es ging nichts mehr. Und ich habe mal so ein bisschen beobachtet, was dann passiert ist. Man merkt am Anfang, so die erste Verzögerung war so Durchsage, ja, meine lieben Damen und Herren, wir möchten uns entschuldigen, es gibt eine kleine Verzögerung von etwa 10 Minuten. Das war quasi der Anfang gewesen. Und Stück für Stück wurde die Verzögerung größer und man merkte in der Stimme des Bahnmitarbeiters, der kriegt, also der hat ganz schön Druck, mit dem möchte ich nicht tauschen. Also da gab es eine ganze Reihe von überaus frustrierten Menschen, die da irgendwo feststeckten und die sehr frustriert waren und man merkte, der war angegriffen. Der war wirklich professionell, aber man merkte an seiner Stimme, der hat schon bessere Tage gesehen, der arme Mann. Das tat einem schon richtig leid. Der Mitarbeiter war mit der Bahn verbunden. Der konnte nichts dafür, dass dieses Stellwerk kaputt ist. Das war gar nicht seine Verantwortung gewesen. Aber allein dadurch, dass er verbunden war mit der Bahn, dass er diese Uniform getragen hat, dass er da der Leiter war, ich weiß nicht, wie das heißt, Bahnführer heißt das, glaube ich, hat ausgereicht, dass er quasi den ganzen Frust abbekommen hat. Da gab es also eine Verbindung zwischen der Bahn und dem Bahnmitarbeiter. Und so ähnlich gibt es eine Verbindung, die nur viel stärker ist zwischen Jesus und uns, eine Verbindung, die wir mit Jesus haben, und die besteht im Heiligen Geist. Die Assoziation, die wir mit Jesus haben, ist noch viel stärker. Wir sind nicht Teil eines Unternehmens als Christen. So, wir sind eingeschrieben, bei LinkedIn steht dann quasi, ne, wir sind auch übrigens in der Gemeinde Gottes und so. Das ist es tatsächlich nicht, sondern wir sind, die Bibel sagt das, wir sind in Christus. Wir sind nicht bei ihm, neben ihm, wir sind in ihm drin. Und die Frage, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir Teil von diesem Jesus sein? Und warum überhaupt? Der entscheidende Punkt ist der. Der Grund, warum wir Teil von diesem Jesus sein müssen, ist, weil auf andere Weise das, was Jesus getan hat, nie zu uns rüberkommt. Das wird bei uns nicht ankommen. Überlegt euch doch mal, was hat denn das, was jemand vor 2000 Jahren mal getan oder gesagt hat, mit mir heute zu tun? Wie kommt das denn zu mir? Wenn Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dort die Vergebung erwirkt hat, wie kommt die in mein Leben? Der Heilige Geist ist die Antwort. Der Heilige Geist ist derjenige, der all das, was Jesus getan hat, was er Großartiges gemacht hat für mich, bringt er in mein Leben rein. Es wird also nur da wirklich, wo der Geist es selbst mitbringt und in meinem Leben verwirklicht. Und das ist eine großartige Angelegenheit. Der Heilige Geist ist der uns mit Jesus verbindet, sodass Jesus nicht ein Ideal ist oder ein vorbildlicher Mensch der Vergangenheit, sondern der, in dem wir leben und in dem wir sind. Das ist deutlich mehr als einfach nur eine besondere historische Größe, an die wir uns klammern. Jesus ist der Lebendige und im Heiligen Geist haben wir dieses Leben, was in Christus ist, auch selbst. Wir sind mit ihm also verbunden. Er ist der es alles in unser Leben transportiert. Vergebung erwirkt wurde am Kreuz, aber Vergebung erlebt habe ich durch den Heiligen Geist. Und das ist, glaube ich, das tiefste Geheimnis von dem, was uns der Geist Gottes schenkt. Wir denken manchmal, Gott ist einer, der uns Dinge schenkt, Sachen gibt, vielleicht das, was klappt oder Erfolg oder vielleicht Gesundheit wieder, nachdem man krank gewesen ist. Gott ist nicht derjenige, der nur irgendwelche Gaben gibt, sondern Gott ist quasi der Geber der Gaben, der Schenker und das Geschenk gleichzeitig. Gott gibt sich selbst. Indem er uns den Heiligen Geist schenkt, gibt Gott sich selbst als Geschenk für uns. Denke ich mir, was könnte es Größeres geben, was wir feiern? Was könnte es Größeres geben, über was wir uns freuen können? Gott gibt uns nicht einfach nur irgendwelche Dinge, sondern das Entscheidende ist, er schenkt sich selbst. Der Heilige Geist ist nicht irgendetwas, sondern jemand. Der dreieinige Gott selbst schenkt sich und macht sich zum Geschenk. Und es gibt etwas, was wir jetzt gleich miteinander tun werden. Wir werden jetzt gleich, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, wenn ihr möchtet, als Musiker, wir werden jetzt gleich ein Lied singen, das ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das haben wir hier schon mehrfach gesungen. Und zwar ist das ein gesungenes Glaubensbekenntnis. Und dazu möchte ich einen abschließenden Satz sagen. Wenn ihr an Glaubensbekenntnis denkt, dann denken manche Menschen vielleicht eher so, naja, das ist so eine formale Angelegenheit, so was Abstraktes, es klingt so nach kirchlichen Zusammenhang. Man sitzt dann so und spricht das irgendwie runter dabei. Das ist tatsächlich eine viel, viel lobpreisigere Sache, als ihr glaubt. Denn das Bekenntnis ist die ganz normale Antwort, die wir als Menschen haben, wenn wir mit diesem Heiligen Geist, mit diesem heiligen Gott, mit diesem dreieinen Gott zu tun haben. Dass wir ihm sagen, was er ist, wer er ist, wie groß er ist und was er tut. Da geht es nicht um Grabenkämpfe, sondern da geht es um Lobpreis. Das ist das, was wir darin tun. Und deswegen finde ich dieses Lied großartig, weil es uns eine Möglichkeit gibt, jetzt auf die Predigt zu antworten. Wir wollen miteinander dieses Lied singen und diesem dreieinen Gott Ehre geben. Amen.